Hallo, Gospelhaus Baden-Baden. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen lieben Dank. Wie macht man das Ding hier hoch? Da, jawohl. Prima. Schön, dass ich hier sein darf. Ihr fragt euch, warum ich hier so einen Stuhl brauche. Ich erzähle euch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Diesem Wochenende sind Markus und Nicole eure Pastoren, unsere Pastoren aus dem Netzwerk, unsere Leiter in Italien, und meine Frau hat sie begleitet und übersetzt. Die haben gestern eine Konferenz, haben zweimal gepredigt und heute zwei Gottesdienste, vier Gottesdienste an zwei Tagen. Haben wir nicht Hammer Leiter? Leiter sind ein Geschenk Gottes. Lass uns einfach mal kurz aufstehen. Wir wollen Gott einfach mal Danke sagen für Markus und Nicole. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für die Berufungen, für die Menschen, die du uns gegeben hast, die vor uns gehen, Herr. Danke, dass wir sie haben, Herr. Und wir wollen sie segnen, wir wollen folgen, wir wollen sie lieben, wir wollen sie ehren, Herr. Herr, danke, dass du vor allen Dingen auch da bist und dass du der Herr dieses Hauses bist, Herr. Und danke, dass wir so reich beschenkt sind von deiner Güte, Gnade, von deiner Liebe, Herr. Danke, dass wir heute Morgen hier sein können, Herr. Und danke, dass du zu uns sprichst. In Jesu Name, Amen. Vielen Dank, liebes Lobpreisteam. Ihr dürft euch gerne setzen. Wie gesagt, Deborah, meine Frau, übersetzt in diesen Tagen. Und was habe ich gemacht mit meinen beiden Kindern? Ich habe das halbe Haus umgebaut, den Garten umgestaltet. Und heute Nacht hat jede Faser, jeder Muskel, alles, was man so fühlen, spüren kann, wehgetan. Und ich habe kein Auge zugemacht. Und jetzt leide ich seit ein paar Monaten an Blutdruckschwankungen. Und heute Morgen war plötzlich irgendwie der Blutdruck ziemlich weit unten. Da habe ich gedacht, bevor ich hier umkippe, von der Bühne runter zu euch, dann setze ich mich doch lieber. Passt es für euch? Amen. Ihr Lieben, ich habe euch eine Geschichte mitgebracht von einem sehr guten Freund, Joseph Dimitrov, Direktor der Bibelschule in Brüssel. Und er war bei uns zu Hause und hat mir mal ein paar Geschichten aus seinem Leben erzählt. Und eine hat mich ganz besonders berührt. Sie waren sehr jung, er hat einen Bruder, und sie mussten an einem Sonntag die Kollekte einsammeln und haben einen Wettlauf gemacht. Und zwar, sie haben das Geld eingesammelt, die Spenden eingesammelt, und die Körbe füllten sich, und sie waren sehr daran interessiert, ja, wer hat mehr in welchem Korb. Und am Anfang, oder es war so, dass diejenigen, die den Dienst hatten, die Kollekte einzusammeln, nach vorne kamen, und es wurde für die Kollekte, für das Opfer gebetet, Hand aufgelegt und gebetet. Und danach wurde hinten gezählt, und sie liefen dann durch die Mitte nach hinten, und plötzlich begann das Wettrennen zwischen den beiden Brüdern, wer ist zuerst hinten und wer hat mehr in seinem Körbchen. Und Joseph fiel herunter, fiel auf seinen Bruder, und die ganzen Körbe flogen durch die Luft, und sie mussten das ganze Geld ein zweites Mal einsammeln. Und das Beste war, Papa stand so wie ich vorne und hat das ganze Spektakel mit beobachtet und angeschaut, was seine beiden Söhne da angetan haben. Und Joseph erzählte, an diesem Tag, als er den Blick seines Vaters sah, hat er erfahren, was Gnade bedeutet, weil Papa war sehr lieb und hat es ihr an diesem Tag dann auch verschont. Normalerweise hätte das etwas gekostet. Ein Haus widerspiegelt die DNA des Hausherrn. Überleg mal, wo du wohnst. Die Art des Hauses, die Lage, die Einrichtung widerspiegelt doch deine DNA. Und Gott sagt zu uns im Epheserbrief, dass wir ein geistliches Haus sind. Und Jesus selbst ist der Hausherr, Epheser 2,21. Und seine DNA ist in jeder Faser, in jeder Zelle enthalten. Wir wollen uns mal eine Geschichte anschauen aus dem Neuen Testament, Matthäus 17, und wollen von Vers 1 bis Vers 8 gemeinsam lesen. Seid ihr mit mir? Lasst uns beginnen. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider strahlten hell. Dann erschienen plötzlich Mose und Elia und redeten mit Jesus. Petrus war überwältigt und rief: Herr, wie gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, hüllte sie eine leuchtende Wolke ein und aus der Wolke hörten sie eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Auf ihn sollt ihr hören. Bei diesen Worten erschraken die Jünger zutiefst und warfen sich zu Boden. Aber Jesus kam zu ihnen, berührte sie und sagte: Steht auf, fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden mehr außer Jesus. Amen. Wenn du einen Juden fragst, wer sind die 2 bedeutendsten Propheten im Alten Testament, werden sie dir ganz klar sagen: Mose und Elia. Und was macht sie so besonders? Mose hat das Gesetz Gottes aufgeschrieben, inspiriert durch den Heiligen Geist. Die 10 Gebote, wir alle kennen sie, egal ob du aus einem christlichen Umfeld kommst oder nicht. Du weißt, da gibt es doch irgendetwas mit den steinernen Tafeln und den Geboten im Alten Testament. Und zu diesen Geboten gab es noch 613 weitere Vorschriften. Die jüdischen Vorschriften, genannt Mitzvot, beinhalten 613. Und ich weiß nicht, ob du so ein Gesetzeslieber bist, ich aber eher nicht. Aber wenn wir uns mit diesem Thema Gesetz beschäftigen, werden wir sehr schnell feststellen, das Gesetz hilft uns eigentlich. Weil das Gesetz ist eine Richtschnur, die uns offenbart, liege ich richtig oder ein bisschen daneben. Ich meine, wenn du in eine Kurve reinfährst, wo du nur mit maximal 70 reinfahren darfst und du fährst auch mit 140 und landest dann im Graben, dann weißt du, dass du die Richtschnur ein bisschen verpasst hast. Deswegen, wenn du es vorher weißt, hilft es dir, noch rechtzeitig auf die Bremse zu drücken, weil es geht dir schließlich um dein Leben. Gesetz ist gut, es schützt uns und es schützt auch die anderen. Es zeigt dir deine Grenzen, aber es zeigt auch deinem Nachbarn, wo seine Grenzen sind, weil dort beginnen dann die Grenzen des Nachbarn. Eine Welt ohne Gesetz, stell dir das mal vor, wäre eine Welt im Chaos, da würde nur das Gesetz des Stärkeren gelten. Und die Geschichte, ihr Lieben, hat uns das gelehrt. Das Problem nur ist, 613 Vorschriften. Wer kann sich das merken? Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster heraus und sage, wenn wir alle 10 Gebote hier aufsammeln müssten, da würden wir schon ein bisschen Schwierigkeiten bekommen. Umso besser, dass uns Jesus 2 gegeben hat, liebe Gott und liebe deinen Nächsten, damit ist alles abgegolten. Aber noch einmal, das Gebot oder die Gebote sind für uns Menschen lebensnotwendig. Es schützt dich und es schützt andere. Elia steht für Gericht. Wenn wir seine Geschichte lesen in den Büchern der Könige, dann wirst du immer wieder feststellen, wie Elia immer über Gericht gesprochen hat. Ahab war so sein Lieblingsschüler, wenn der Mist gebaut hat, ist Elia gekommen und hat Gericht über ihn ausgesprochen. Als das Volk total vom Glauben abgekommen ist, hat Elia Gericht über das Volk Israel ausgesprochen und es hat 2 Jahre lang nicht geregnet. Die Tiere fingen an zu sterben, das Volk war verzweifelt. Das ganze Volk hat darunter gelitten aufgrund dieser Dürre. Oder die Geschichte auf dem Berg Karmel, da ging es um einen Wettbewerb, wer ist der richtige Prophet oder wer sind die richtigen Propheten, und die falschen Propheten haben verloren und Elia spricht Gericht aus. Und was passiert? Diese Propheten sterben. Oder als Ahab unbedingt ein Stück Land wollte, ein Weinberg, das Naboth gehörte. Naboth durfte es aufgrund des Gesetzes aber nicht verkaufen, lässt Ahab bzw. seine Frau Jezebel Naboth umbringen. Und als schon von Weitem Ahab Elia sieht, weiß er schon, der wird Gericht aussprechen. Und genau das hat Elia getan. Warum Gericht? Gericht hat das Ziel, uns Menschen wieder zurückzugewinnen. In anderen Worten, das ist der Strafzettel, wenn du falsch geparkt hast. Nicht, weil man dich nicht liebt, sondern weil das Gericht versucht, dass du wieder Verantwortung übernimmst, dass du wieder das Gesetz einhältst. Das Problem jetzt ist, weder das Gesetz noch das Gericht hat uns Menschen in der Menschheitsgeschichte wirklich verändert. A, weil es niemand eingehalten hat und B, weil Gericht wehtut. Das ist die Frage, was ist dann die Lösung, wenn Teil 1 und Teil 2 uns nicht weiterbringt? Und hier kommt jetzt Gott persönlich, hier kommt jetzt Jesus Christus mit ins Spiel. Jesus steht wie kein anderer für das Menschgewordene, für die menschengewordene Gnade Gottes. Und wir feiern, wir haben das heute Morgen gehört, in 2 Wochen Ostern steht für die Gnade Gottes. Wir, die ein Problem mit dem Gesetz hatten und noch haben, wir, die ein Problem mit dem Gericht hatten und noch haben, hat Gott die Gnade uns in und mit Jesus Christus gegeben. Er ist für die Fehler von uns gestorben. Amen. Er ist am Kreuz für die Fehler, die wir schon begangen haben, die wir heute vielleicht noch tun werden, und auch für die zukünftigen hat er bereits schon bezahlt. Und er sagt es im Johannes 14,6 folgendermaßen: Ich bin der Weg, antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, das ewige Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus steht für die Gnade. Und jetzt passiert Folgendes: Die drei fangen an zu debattieren und es muss herrlich gewesen sein. So herrlich, dass Petrus gesagt hat: Hey, das scheint hier etwas länger zu dauern und eure Argumente sind einfach mega. Ich baue euch 3 Hütten auf. Aber das waren nicht die Häuser, die Jesus haben wollte. Und ich stelle mir das folgendermaßen vor: Es steht nichts in der Bibel geschrieben, was sie diskutiert haben. Aber ich stelle mir das so vor: Mose bringt die Argumente für das Gesetz. Hey, Elia, ohne das Gesetz wissen die Leute doch gar nicht, was richtig und was falsch ist. Ohne das Gesetz haben die keine Richtschnur. Ohne eine Geschwindigkeitsbegrenzung sterben doch Menschen in dieser Kurve. Und Elia antwortete dagegen und sagte: Ja, aber das Gesetz hat nichts gebracht. Du kennst doch die Pappenheimer, die halten doch kein Gesetz ein. Die treiben es bis auf die Spitze und deswegen brauchen wir Gericht, weil Gericht bringt sie wieder zurück. Auch ohne Gesetz könnte ich sie mit Gericht eventuell noch dazu bewegen, Verantwortung zu übernehmen. Und die haben das debattiert: Gericht, Gesetz, Gesetz, Gericht. Und irgendwann mal kommt Jesus und sagt: Leute, in meinem Haus ist die Gnade. In meinem Haus ist das Gesetz der Gnade. Ich entscheide mich für Gnade. Ich bin gekommen auf diese Erde, um Gnade über die Menschheit auszusprechen. Und das Schöne ist, Jesus hat sich durchgesetzt. Er ist geblieben. Nicht das Gesetz, nicht das Gericht. Gott hat sich für die Gnade entschieden. Jesus ist geblieben. Mose und Elia sind wieder zurück, gen Himmel gefahren. Gottes Haus, Oikos, ist ein Haus der Gnade. Und weil wir Gnade empfangen haben und weil wir durch Gnade errettet sind, geben wir auch Gnade weiter. In uns wirkt die Gnade bei deinem Nächsten weiter. Wir sind ein königliches Haus und sind geistlich dort hineingeboren. Petrus schreibt es in seinem ersten Brief, im Petrusbrief Kapitel 2. Er beschreibt es, dass wir königliche Priester sind und wir sind dort hineingeboren. Und ihr wisst es, jedes Königskind, was in eine königliche Familie hineingeboren wird, ist mit der Geburt ein Königskind. Amen. Er hat nichts dafür tun müssen. Wenn du in Gottes Haus hineingeboren wirst, in seine Familie hineingeboren wirst, in die Kirche hineingeboren wirst, in das Leib Christi hineingeboren wirst, dann bist du Königskind. Aber auch Königskinder müssen das königliche Hofprotokoll Schritt für Schritt erlernen. Die königliche Etikette, das ist hartes Training. Das kommt nicht automatisch mit der Geburt, sondern wir müssen das erlernen, wir müssen das immer wieder üben. Und jetzt fragen wir uns, ja, was heißt das jetzt für uns als Gottes Haus, als lebendige Steine, als ein geistliches Haus? Was bewirkt Gnade? Das bewirkt, dass in Gottes Haus andere Regeln gelten, als das, was wir so im Freundeskreis hören, bei den Kollegen hören. Ich habe euch ein paar mal mitgebracht. In Gottes Haus vergibt man immer und man sucht die Versöhnung. Das heißt nicht, dass der andere sich versöhnen möchte, aber wir suchen die Versöhnung. Warum? Jesus hat es vorgemacht, er hat dir, mir, er hat uns vergeben. Demut, obwohl wir viel können, obwohl Gott uns eine neue Identität gibt, obwohl Gott uns Gaben schenkt, obwohl wir etwas leisten, aber Demut steht vor Hochmut. Jesus selbst, der Hausherr dieses Hauses, hat es uns an Ostern gezeigt. Er hat sich so erniedrigt, wie man sich nicht mehr erniedrigen kann. Altruismus statt Egoismus. Gott ist ein gebender Gott. Er hat uns das Leben gegeben, er hat uns den Heiligen Geist gegeben, er hat uns eine geistliche Familie gegeben. Wenn wir heute etwas essen können, heute Mittag, dann weil Gott uns eine Schöpfung gegeben hat. Toleranz wäre zu einfach. Es wird viel über Toleranz gesprochen. In Gottes Haus heißt es, du sollst deinen Feind lieben. Das alles bewirkt Gnade. Glauben statt nur berechnen. Gottes Gnade ist größer als dein Plan. Gottes Gnade bewirkt, dass er dir einen größeren Plan gibt, obwohl wir immer wieder Fehler machen. Wow! Ich denke, wir können heute Morgen Gott einfach danken, dass wir Teil dieses Hauses sind. Wir leben für die Ewigkeit und nicht für den Moment. Vielleicht hast du im Moment einen Vorteil, wenn du das tust, aber Gott sagt, schau nicht auf den Moment, sondern schau in die Ewigkeit, weil sein Haus wird in Ewigkeit überdauern. Leben in der Gnade oder lebe in der Gnade, weil du Gnade empfangen hast. Was heißt das jetzt für mich? Zuerst einmal soll gesagt werden, Gnade hängt immer von einer Person ab. Wir kennen das aus den USA, wenn einer die Todesstrafe hat und er wird begnadigt, dann muss ein Richter oder ein Politiker diesen Gnadenschrieb unterschreiben. Gnade hängt immer von einer Person ab, der sagt, ich entscheide mich, dass dieser Mensch überleben kann. Gnade ist von einer Person abhängig. Und wenn wir heute in der Gnade leben und diese Gnade empfangen haben, dann weil es eine Person gibt, die Jesus Christus heißt. Er hat sich dafür entschieden, Gnade für uns auszusprechen. Gnade fühlt sich für den, der Gnade empfangen hat, richtig gut an. Ich wurde mal geblitzt und da habe ich mich gewundert, warum nichts kommt. Nach so 3 Monaten hat mir dann ein Freund gesagt, ab da gilt es nicht mehr. Wow, hat sich das gut gefühlt an diesem Morgen. Und ich habe Gott versprochen, ich halte die Geschwindigkeiten auf jeden Fall wieder ein. Gnade fühlt sich gut an, aber der Gnade ausspricht, der Gnade schenken muss, dem tut es weh. Wenn dir jemand was wegnimmt, dir wehtut und du musst Gnade aussprechen, dann hast du den Schaden, der andere fühlt sich gut. Jetzt lasst uns mal in Gottes Leben hinein versetzen. Er wusste, er muss für unsere Sünden sterben. Er muss ans Kreuz gehen. Er muss Gnade aussprechen. Und er wusste, das wird sich nicht gut anfühlen. Er musste am Kreuz sterben. Du bezahlst, wenn es um Gnade geht, den Preis für deinen Nächsten. Und wir dürfen uns das immer wieder zu Gemüte führen. Wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, dass wenn etwas in unseren Gemeinden passiert, in unseren Familien, wir sind berufen, Gnade auszusprechen. Ja, es wird dich etwas kosten, aber du hast auch Gnade empfangen, und zwar Gnade im Überfluss. Das ist unsere DNA. Das durchdringt jede Faser und jede Zelle unseres geistlichen Hauses und dieser Gemeinde. Und Gnade ist immer unverdient. Alles andere kannst du dir irgendwie erarbeiten. Das ein oder andere Geschenk kann man sich verdienen. Aber Gnade ist immer unverdient und deswegen ist Gnade ungerecht. Gnade ist immer ungerecht. Und das fühlt sich auch ungerecht an. Wenn du alles tust und versuchst, die Richtschnur zu halten, und der andere macht den einen Fehler nach dem anderen und es ist keine Besserung in Sicht, und du schaust dir das an, du fühlst dich manchmal ungerecht behandelt. Aber Gott sagt, bleib daran, denn es liegt ein Segen daran, Gottes Gebote zu folgen. Wenn wir manchmal in unseren Gemeinden, in unseren Häusern diese Ungerechtigkeit spüren, dann dürfen wir uns daran erinnern, Gnade ist immer unverdient und damit auch ungerecht. Als Pastor Joseph Dimitrov bei uns zu Hause war vor einigen Jahren, hatten ein mega Wochenende mit ihm, erzählte er mir, dass als sie Teenager waren, seine Eltern ein berühmtes Ehepaar eingeladen hat, die sehr wohlhabend waren, aus Wirtschaft oder Politik, und sie waren zum Essen eingeladen. Und es war ein Feiertag, und an diesem Morgen, als der Gottesdienst dann zu Ende war, sah die Mutter einen älteren Mann, er war Witwer, hatte auch keine Kinder, der in einem Pflegeheim lebte, und sie fragte ihn, ob an diesem besonderen Feiertag er jemand hätte, der mit ihm diesen Tag verbringen würde, und er war leider alleine. Und dann hat sie ihn kurzerhand mit eingeladen. Und die beiden Brüder versuchten, die Mama umzustimmen, weil dieser ältere Mann zu diesem Festmahl mit diesen VIPs einfach nicht dazu passte. Er war gebrechlich, er war arm, er war krank, er konnte nicht mehr richtig essen, er hörte nicht mehr so gut. Und genauso kam es, wie es die beiden Brüder vorhergesagt hatten. Der Mann war ärmlich gekleidet, er konnte diesen Gesprächen gar nicht folgen, weil er schlecht hörte. Aber am peinlichsten fanden sie, dass Mama ihnen Löffel für Löffel geben musste, weil er zitterte, er sabberte und sie musste immer wieder mit der Serviette seinen Mund abtupfen. Und die beiden Brüder waren innerlich so verärgert und haben gesagt, siehste, wir hatten recht, wir hatten es genau kommen sehen, was sollen jetzt diese VIPs über uns denken, wir geben doch hier ein schlechtes Bild ab. Und kurz vor der Verabschiedung, erzählte mir Joseph, kam der Mann und die Frau zur Mutter und haben zu ihm gesagt, wir haben viele Menschen in unserem Leben getroffen, wir haben aber noch nie so viel Gnade in einer Familie erlebt. Obwohl es dieser Mann gar nicht verdient hat, heute hier zu sein, habt ihr ihn mitgenommen und er war euch nicht zu schade, ihn vor uns zu präsentieren und dieses Bild abzugeben. Das ist ein Haus, das Gnade erfahren hat und das Gnade weitergibt. Lasst uns kurz aufstehen. Wir möchten einen Augenblick noch innehalten. Wir möchten Gott fragen, was er für uns heute Morgen noch mitgeben möchte. Ich möchte dich mit einer Geschichte von Jochen Schweizer konfrontieren. Jochen Schweizer ist der Jochen Schweizer, deutscher Unternehmer, hier in Ettlingen geboren, lebt in Heidelberg und ist bekannt für seine Freizeitangebote für individuellen Einsatzbereich und Eventbereiche. Da kannst du mit dem Panzer irgendwo durch Österreich fahren, Bungee springen oder irgendwelche Events und Freizeitaktivitäten machen. Und erzählt in seiner Biografie, dass es 2003 einen tödlichen Unfall gab. Seine Firma war deshalb auch kurz vor dem Bankrott. Einen tödlichen Unfall 2003 in Dortmund am Florianturm. Dort hatten sie eine Bungee-Anlage aufgebaut und ein junger Mensch starb. Und es kam der Tag, wo der Vater des verstorbenen Jungen ihn anrief, einen Termin ausmachte und zu ihm ging. Und Jochen Schweizer, dem ging es nicht gut, auch gesundheitlich nicht. Seine Ehe stand in den Brüchen, der Firma ging es nicht schlecht, ging schlecht. Und jetzt kam auch noch dieser Vater und jetzt musst du diesem Papa begegnen, in die Augen schauen. Und du kannst dir vorstellen, wie viele Vorwürfe durch seinen Kopf schossen. Und dieser Vater stellte ihm eine einzige Frage. Herr Schweizer, haben Sie leichtfertig gehandelt? Und er sagte, nein. Ich hätte an diesem Tag meinen eigenen Sohn am selben Turm mit demselben Seil an derselben Anlage springen lassen. So sehr war ich überzeugt, dass nichts passieren kann. Und dann hat Jochen Schweizer noch einen Satz hinzugefügt. Er sagte, und ich versichere Ihnen, ich würde gerne jetzt an der Stelle Ihres Sohnes diesen Sprung machen, bei dem das Seil gerissen ist. Er erzählt in seiner Biografie, dass er Suizidgedanken hatte. Und sagt dann, wenn ich gesprungen wäre, jetzt nachträglich, dann wäre das doch Feigheit gewesen. Das hätte dem Mann den Sohn nicht mehr zurückgegeben und ich wäre einfach nur feige gewesen. Ihr Lieben, wir Menschen können das Leben anderer nicht retten. Aber es gibt einen, der es bereits getan hat. Und das ist der Hausherr von diesem geistlichen Haus. Es ist Jesus Christus. Und ihr Lieben, lass uns mal die Augen schließen. Ich stelle mir das so vor. Unser Leben beginnt an diesem Florianturm. Du wirst angebunden an diesem Seil. Und irgendwann mal kommt die Zeit, du springst runter. Und bei dem einen Menschen sind es 60 Meter, beim anderen sind es 75 Meter, bei einigen 90 Meter. Und ich vergleiche das mit unserem Alter. Keiner weiß, wie lange er leben wird. Aber irgendwann mal bist du unten. Und das Problem ist, dass unser Seil einen Defekt hat. Unser Seil, wo wir die Gebote gebrochen haben, wo uns das Gericht nicht erzogen hat, hat alles nichts geholfen. Und irgendwann mal ist Ende. Und jetzt kommt eine Person, die Jesus Christus heißt, die Gnade in Person ist. Und der Vater steht nebendran. Gott Vater sagt zu dir und fragt dich, hey, spring nicht du, sondern ich schenke dir meinen Sohn. Er wird für dich springen, weil er wird es überleben. Jesus ist am Kreuz gestorben, aber er ist auferstanden und er lebt und ist heute mitten unter uns. Er ist derjenige, der dir das Leben schenkt. Er ist derjenige, der an deiner Stelle gestorben und wieder auferstanden ist und durch ihn wir das ewige Leben haben. Er ist derjenige, der dir heute Morgen wieder Gnade schenken möchte. Ich möchte dir heute Morgen die Frage stellen, bist du dir sicher, dass du zu diesem geistlichen Haus dazugehörst? Oder möchtest du heute Morgen nicht das Ruder Jesus Christus geben? Und wenn heute Morgen jemand da ist, der sagt, ich möchte ewig leben. Ich möchte Teil an dieser Gnade sein. Ich möchte Teil dieses Hauses sein. Ich möchte davon nehmen, von diesem Überfluss. Dann möchte ich dich einfach bitten, dass du ein kurzes Handzeichen mir gibst. Ich möchte für dich beten. Du sagst, hey, ich habe mich noch nicht entschieden für Gott. Und ich möchte es aber heute Morgen tun. Ich möchte Teil dieses Hauses sein. Ich möchte von dieser Gnade leben. Dann möchte ich jetzt kurz für dich beten. Dann darfst du kurz ein Handzeichen geben. Amen. Gott sieht dein Herz. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Gott sieht dein Herz. Amen. Gott sieht dein Herz. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oder vielleicht gehörst du zur zweiten Gruppe, die schon einige Zeit in diesem Haus lebt und Gnade im Überfluss erlangt hat. Gott sagt, jeden Morgen gebe ich dir meine Gnade neu. Jetzt hast du in den letzten Minuten festgestellt, hey, ich bin so reich beschenkt mit Gnade, aber wenn ich dann Gnade weitergeben muss, dann habe ich so meine Schwierigkeiten oder meine Verwandten, meine Freunde, meine Kollegen, was haben die eigentlich von mir? Du möchtest dich heute Morgen neu entscheiden, aus diesem Überfluss nicht nur zu schöpfen, sondern einen Teil weiterzugeben. Du sagst, ja, ich möchte, dass diese Welt, dass diese Region, dort, wo Gott mich hineingepflanzt hat, dass diese Menschen, die du mir anvertraut hast, dass die diese Teile schmecken, erleben können. Dann möchte ich auch heute Morgen für dich beten. Ich möchte dich bitten, dass du mutig bist und auch hier deine Hand heute Morgen ausstreckst, dass wir uns multiplizieren, dass wir diese Gnade heute Morgen sagen, ja, ich möchte sie weitergeben. Und Gott sieht dein Herz. Ich sehe nur deine Hand, aber Gott sieht dein Herz. Herr, und du siehst diese vielen Menschen, die sich nach dir ausrichten, so wie die Blume nach diesem Sonnenstrahl, nach den ersten Sonnenstrahlen des Frühlings. Herr, du bringst Leben in uns, du stärkst uns. Herr, du bist die Kraft, in der wir leben, Herr. Und ich danke dir für die Menschen, die sich heute Morgen neu für die Gnade entschieden haben, Herr. Du schenkst Lebenskraft, du schenkst neues Leben, Herr. Und ich danke dir, Herr. Ich bete dafür, dass wir sie begleiten können in dieses königliche Haus, Herr. Und dass sie teilhaben können, dass sie wachsen, Herr. Und dass sie lernen, Herr, so zu leben, wie du lebst, Herr. Nach deinen Spielregeln, Herr, die einfach nur genial sind, die einfach besser sind, Herr. Herr, und danke, dass wir im Überfluss in dieser Gnade leben, Herr. Und dass wir heute Morgen aufs Neue entscheiden, ja, wir wollen von deiner Gnade weitergeben, weil wir von deiner Gnade leben, Herr. Lass uns Christen sein und Menschen sein, Herr, die großzügig weitergeben, Herr. Und schenke uns diese Sensibilität, Heiliger Geist, dass wir auch in den nächsten Tagen und Wochen erleben, Herr, wo wir einfach die Menschen mit Gnade beschütten, beschenken, Herr. Danke, dass du in uns lebst. Danke, dass du uns daran erinnerst. Und danke, dass du für uns bist. Du bist geblieben, Jesus. Und dich feiern wir. Amen. Amen.